Einheit leben lernen. Wir hörten es am Eingang bei der Begrüßung bereits. Diese Woche beginnt die internationale Gebetswoche mit diesem Sonntag. Wie bedeutungsvoll dieses Thema ist, oder anders gesagt, was für eine vordringliche Aufgabe das ist, das wird sehr schnell deutlich, wenn wir uns in dieser Welt umschauen. Wir leben in einer Zeit, wo die Fliehkräfte, die Kräfte, die auseinanderstreben, an Stärke zunehmen. Und manche sind sicherlich gespannt, was der Dienstag in Großbritannien bringen wird und wie das weitergeht. Die Befürchtungen steigen. Und allein der Blick auf den Zustand Europas genügt, um zu bestätigen, wie wichtig dieses Thema ist. Von Einheit und Miteinander sind wir weiter entfernt, als noch vor 5 oder 10 Jahren man es sich hätte träumen lassen. Auf dem Hintergrund der diesjährigen Jahreslosung »Suche Frieden und jage ihm nach« gewinnt dieses Thema der Allianz-Gebetswoche noch an Bedeutung. Einheit, Leben, Lernen. Und es ist sicherlich nicht ohne Grund, dass Sie das bei der Themenfindung so bescheiden formuliert haben. Wir sind unterwegs im Lernen. Und dass das kein modernes Thema ist, das erst uns heute beträfe, das wird deutlich, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Eine Reihe von Briefen im Neuen Testament hätten wir gar nicht, wenn die Christen damals sich an dieser Stelle bereits vorbildlich verhalten hätten. Dann hätte es keine Notwendigkeit gegeben, dazu etwas zu schreiben. Aber so sieht sich der Apostel Paulus genötigt, zum Beispiel an die Christen in Ephesus einige grundlegende Dinge dazu zu schreiben. Wir lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Epheserbrief, Kapitel 4, 1 bis 8, bis 6, bis 6. Nun bitte ich euch, als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Habt Geduld und sucht in Liebe miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Ihr alle seid ja ein Leib. In euch allen lebt ein Geist, ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde rief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen, er wirkt durch alle und in allen. Ein Gott, der Vater von allem, was lebt, er steht über allen, er wirkt durch alle und in allen. Wenn Gott als Vater über uns allen steht, dann hat das eine einfache, aber bedeutsame Folge. Seine Kinder sind meine Geschwister. So wie meine leibliche Schwester, mein leiblicher Bruder meine Geschwister sind, weil wir denselben leiblichen Vater haben. Dass wir Geschwister sind, das hängt nicht von meiner Meinung über sie ab oder von den Gedanken, die ich über sie hege, wenn ich an sie denke. Das ist eine Tatsache. Das Verhältnis von Geschwistern mag im Laufe von Jahren sehr unterschiedlich sein. Mal verträgt man sich, mal hat man Streit, mal ärgert man sich übereinander, mal freut man sich an und miteinander. Das alles ändert nichts an der Tatsache, Meine Schwester bleibt meine Schwester, mein Bruder ein Leben lang. Selbst dann, wenn Geschwister den Kontakt untereinander völlig abbrechen, sie bleiben dennoch zeitlebens Geschwister. An dieser ihnen vorgegebenen Tatsache ist nicht zu rütteln. Auf diesem Hintergrund nun ist es bemerkenswert, wenn in der Bibel die Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, nicht einfach als Freunde bezeichnet werden. Und schon gar nicht so was wie Clubmitglieder, Vereinsmitglieder, sondern als Geschwister. Jesus selbst sagt zu seinen Nachfolgern: Ihr seid alle untereinander Brüder und Schwestern, und nur einer ist euer Lehrer, euer Meister, euer Herr. Freunde, so sagt der Volksmund ja bekanntlich, kann man sich aussuchen. Geschwister nicht. Sie sind mir vorgegeben. Ich habe sie. Und das ist die Grundlage der Einheit unter den Christen aller Konfessionen. Sie sind Kinder des einen himmlischen Vaters. Und sie sind dadurch untereinander Geschwister, ob sie das wahrhaben wollen oder nicht. Alle Menschen, die an Jesus Christus glauben und auf ihn getauft sind, sind Geschwister, ob sie evangelisch oder katholisch, orthodox, baptistisch oder was auch immer sind. Da mag die eine Konfession einer anderen manchmal den rechten Glauben absprechen. Tatsache bleibt, dass wir als Kinder des einen himmlischen Vaters Geschwister sind. Das ist eine ganz grundlegende Erkenntnis für das Leben in einer Gemeinde wie auch für das Miteinander der Konfessionen. Diese Einheit ist uns vorgegeben. Der Grund dafür ist gelegt durch Gott, der Vater aller ist. Und das heißt, wir können Einheit und wir müssen Einheit gar nicht selber herstellen. Sie ist da. Und wenn mir persönlich klar wird, dass uns die Einheit untereinander vorgegeben ist, dann kann ich anfangen zu lernen, in den anderen meinen Geschwister zu entdecken, die ebenfalls auf diesem Grund stehen. Und ich kann gemeinsam mit ihnen nach Wegen suchen, wie wir miteinander leben lernen können, auf diesem Grund, der uns alle trägt. Ein Gott, der Vater von allem, was lebt, und er steht über allen, er wirkt durch alle und in allen. Weil Gott als der eine Vater über uns steht, können wir als Geschwister im Glauben miteinander umgehen lernen, so wie Paulus es hier in den ersten Versen des gelesenen Abschnitts schreibt. Erhebt euch nicht über andere, oder wie die Luther-Übersetzung es wiedergibt, lebt gemäß eurer Berufung in Demut und Sanftmut. Und das bedeutet ganz praktisch, dass ich mich nicht für den Mittelpunkt der Gemeinde halte, sondern dass ich weiß, über mir steht der himmlische Vater und ebenso über meinen Glaubensgeschwistern. Er ist der Mittelpunkt. Der Glaube an ihn verbindet uns über alle Gegensätze hinweg. Das ist etwas, was wir teilen. Und auf dieser Basis können wir einüben, Unterschiede auszuhalten und einander zu tragen, zu ertragen, wo wir verschiedener Meinung sind. Die gemeinsame Grundlage ist da. Wenn wir über grundsätzliche, gegensätzliche Auffassungen diskutieren oder streiten, dann erinnern wir uns hoffentlich ab und zu daran: Ein Gott, der Vater von allem, was lebt. Er steht über allem, er wirkt durch alle und in allen. Es ist der erste Grund der christlichen Einheit, die uns vorgegeben ist. Einen weiteren Grund nennt Paulus unmittelbar davor: Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Nun ist gerade bei diesem letzten Punkt ja durchaus so, bei der Taufe, dass wir als Christen aus den unterschiedlichen Konfessionen eben nicht bis in alle Einzelheiten dieselbe Auffassung teilen. Ganz schön mutig von Paulus, sowas zu schreiben, könnte man denken, aber Paulus hat es geschrieben, bevor die ganzen Konfessionen angefangen haben, sich zu zerteilen und auseinander zu driften. Wir können auch, egal wie wir darüber denken, aber wir können das Rad der Kirchengeschichte heute nicht mehr zurückdrehen, und wir müssen mit der Tatsache leben, dass es Christen gibt, die als Kind getauft wurden und erst später ihr bewusstes Ja zu Jesus Christus gesagt haben, die für sich persönlich ihre Taufe als vorlaufendes Gnadengeschenk betrachten. Egal, wie wir persönlich das interpretieren und denken, und da sind wir unterschiedlich, aber an dieser Tatsache kommen wir nicht vorbei. Und was uns in der Taufe zugesagt wird, das ist in jedem Fall dasselbe. Der Apostel Paulus beschreibt das so im Römerbrief: In der Taufe werden wir hineingetaucht in den Tod Christi. Er hat unsere Sünden vergeben, abgewaschen, weil er sie am Kreuz für uns getragen hat. Und durch die Taufe dürfen wir mit Christus zu einem neuen Leben auferstehen, zu einem ins ewige Leben hinein. Und in der Taufe werden wir eingefügt in den Leib Christi, in die Gemeinschaft der Glaubenden. Und in diesem Leib Christi leben alle im Kraftfeld des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes ist es, der uns in dieser lebendigen Gemeinschaft, in der Kommunikation, in dem Miteinander mit Christus hält. Er sorgt dafür, dass wir mit Jesus in Verbindung bleiben können. Wie segensreich wäre es, wenn wir als Teil des Leibes, als Geschwister in einer Gemeinde unsere Aufmerksamkeit darauf richten, einander im Glauben zu stärken und zu ermutigen, mit und füreinander zu beten, anstatt uns darauf zu konzentrieren, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, wo wir es schwer haben miteinander als Geschwister. Jesus Christus nachzufolgen bedeutet eben auch zu lernen, dem anderen barmherzig zu begegnen, selbst wenn ich anderer Meinung bin als er, wenn ich ihn im Unrecht sehe oder wenn er mir Schwierigkeiten macht. Und wir merken dabei wahrscheinlich, wenn wir uns das in Gedanken zergehen lassen, dass es tatsächlich ein Lernfeld ist, ein Übungsraum. Jesus hat uns selber dieses Vorbild gegeben, als er am Kreuz hing. Er hing dort nicht, weil er etwas verbrochen hätte, sondern er hing dort für uns, für dich und für mich. Und er verflucht seine Peiniger nicht, sondern er betet für sie. Und da merke ich persönlich, wie viel Lernfeld ich noch vor mir habe in dem ich drin stehe. Jesus hat ein Zeichen gesetzt mit einer Demut, die selbst feindseligen Menschen gegenüber gnädig und barmherzig bleibt. Wenn wir uns im Glauben immer wieder an ihn, dem einen Herrn, ausrichten, dann kann und will er uns durch seinen Geist prägen. Alleine auf uns gestellt, schaffen wir so etwas nicht. Ohne den Heiligen Geist ist es sehr kräftezehrend, Jesus nachzufolgen. Liebe, Freundlichkeit, Geduld wachsen nicht als Frucht menschlicher Anstrengung, sondern als Frucht des Heiligen Geistes, wie der Apostel Paulus an einer anderen Stelle schreibt. Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Es ist darum wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst dem Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Seine Kraft kann mich befähigen, dem Bruder oder der Schwester trotz mancher Gegensätze freundlich zugewandt zu bleiben. Der Theologe Helmut Gollwitzer hat es einmal sehr treffend auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben, es kann unter Brüdern Streit, ernsten Streit geben über die Wahrheit und den rechten Dienst. Das muss durchgestanden werden. Es nützt auch nichts, Konflikte oder Streit unter den Teppich zu kehren und zu glauben, sie verschwinden dort von selbst. Das muss durchgestanden werden. Aber christlich durchgestanden wird dieser Streit nur da, wo das harte Nein zu einer Meinung des Bruders verbunden ist mit der Liebe, die den Bruder sucht und die ihm helfen will, und der Bereitschaft, auch von diesem Bruder zu lernen. Christliche Einheit schließt also nicht aus, dem Bruder oder der Schwester im Glauben auch einmal zu widersprechen, solange dabei beide auf der Suche bleiben nach dem, was sie verbindet. Ein Gott und Vater. Ein Herr, der sie als Geschwister im Glauben miteinander zusammenbringt. Ein klassischer Streitpunkt unter Christen ist in vielen Gemeinden beispielsweise, interessanterweise übrigens auch überkonfessionell, nicht nur in Freikirchen, welche Musik, welcher Liedstil im Gottesdienst gespielt werden darf und soll. Auf der einen Seite stehen die, für die Choräle eine angemessene Gottesdienstmusik sind. Auf der anderen Seite gibt es die, die am liebsten Lobpreismusik hören und singen und spielen. Und darüber kann man durchaus streiten. Aber wenn man einmal versucht, aufeinander zu hören, um herauszufinden, was dem anderen an seiner Musik eigentlich wichtig ist, dann kann etwas Interessantes passieren. Da entdeckt auf einmal der Lobpreis-Fan, welch einen Tiefgang viele alte Choräle haben. Wie viel Glaubensstärkung darin zu finden ist. Und jemand anders, der am liebsten nur Choräle singt, der lernt, dass man auch mit diesen neuen Liedern Gott fröhlich und ernsthaft und von ganzem Herzen loben und ihm Anbetung darbringen kann. Richard Foster berichtet in einem seiner Bücher, ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal erzählt, aber es passt an dieser Stelle einfach noch einmal wie der Deckel auf den Topf. Die Faust aufs Auge ist mir an der Stelle etwas ein zu dramatischer Vergleich. Er beschreibt, wie er einmal in einer Gemeinde eine Zusammenkunft miterlebte, in der es heftige Auseinandersetzungen gab in einer Frage, wo einfach eine Entscheidung zu treffen war. Lange gehen die Argumente und die Worte hin und her, zum Teil heftig, bis schließlich alle Argumente ausgetauscht sind und es fängt an, sich zu wiederholen und der Leiter der Versammlung die Aussprache beendet. Er lädt ein zu einer persönlichen Besinnungsphase in der Stille, bevor man zur Entscheidung kommt. Nach dieser persönlichen Besinnungsphase kommt es interessanterweise auf einmal zu einer ganz großen Einmütigkeit. Und die Entscheidung fällt. Alle stimmen für einen der Lösungsvorschläge, bis auf eine Person. Sie stimmt dagegen, aber sie hat den Mut aufzustehen und zu sagen, mir ist nicht wohl bei dieser Entscheidung. Ich bin nicht sicher, ob sie richtig ist. Aber ich vertraue euch, dass auch ihr verantwortungsvoll das Beste gewollt habt. Und ich bitte euch, dass ihr mich weiter aushaltet, obwohl ich gegenteiliger Meinung bin. So lange, bis auch ich eurer Entscheidung von Herzen zustimmen kann oder bis Gott uns gemeinsam eine ganz andere Lösung zeigt. So ein Umgang miteinander, so ein Verständnis füreinander ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Er ist es, der die Glieder am Leib Christi miteinander verbindet. Dieser Geist will jedes Glied am Leib Christi leiten, auch die, die ich vielleicht als die Anstrengenden empfinde. Und damit ist am Ende eigentlich nur eine Frage: Sind wir bereit, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen, um miteinander zu lernen, in der Einheit zu leben, die uns vorgegeben ist, weil wir nur einen Gott und Vater haben. Amen. Vater, so lautet ein gesungenes Gebet, wir suchen die Einheit, die nur dein Geist geben kann. Ich lade ein, dass wir das miteinander jetzt betend singen.